Ja, Gott, du tust gut im Innern unserer Seele. Du bist unser Freudeschenker, Schuldvergeber. Und Gott, so bitten wir dich jetzt um deinen Geist, dass du zu uns redest. Wir bitten dich, dass du uns offen machst für eine Begegnung mit dir. Amen. Ihr Lieben, wenn ich jetzt eine spontane Umfrage hier im Gottesdienst machen würde, so mit Mikro rumgehen und so, mit der Frage, was ist Gottes Gnade? Was würdet ihr sagen? Man kann auch reinrufen, super. Wie würdet ihr Gottes Gnade beschreiben? Mit welchen Worten würdet ihr seine Gnade erklären oder erklären, wie diese Gnade aussieht, sich bemerkbar macht? Mein erster Gedanke war, wenn ich Gottes Gnade beschreiben möchte, das Evangelium. Schien mir irgendwie die einfachste Antwort oder die logischste Antwort. Gott ist zu uns gekommen. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Er hat unsere Schwächen geteilt. Er hat unsere Schwächen schließlich auf sich genommen und sie besiegt. Er hat den Tod besiegt am Kreuz und hat damit alle Strafe auf sich genommen, die wir hätten bekommen sollen. Er hat den Zugang zu Gott freigelegt, zu Gott, dem Vater selbst. Das ist Gnade. Wir dürfen zu ihm kommen. Einfach so. Wir stehen in direktem Kontakt. Und er hat uns offenbart, dass sein ganzes Wesen Liebe ist. Dass wir ihm wichtig sind, dass er uns kennt, dass er einen Plan hat für unser Leben. Wir dürfen leben. Mit jeder Faser unseres Seins leben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist doch der Hammer. Das ist Gnade. Das können wir nur, weil Gott gnädig ist. Und das leben wir in Christus. Seine Gnade. Ihr Lieben, das war jetzt ein ganz kurzer Abriss dessen, was uns im Neuen Testament offenbart wird, in der guten Nachricht. Das sind Dinge, die wir leben können, Aussagen, die wir hoffentlich regelmäßig im Gottesdienst hören und auch Aussagen, die wir hoffentlich kennen für uns. Wir haben eben Psalm 118 gesprochen und da heißt es, seine Güte gilt für immer, seine Gnade währt ewig. Seine Gnade währt ewig. Das ist eine Wahrheit über Gottes Wesen. Vielleicht verbinden wir Gottes Gnade mit Jesus. Und das ist auch irgendwie genau richtig so, weil das die Offenbarung seiner Gnade ist. Und trotzdem lesen wir ja auch von Gottes Gnade im Alten Testament. Psalm 118, Altes Testament, Zeit vor Jesus. Gottes Gnade währt ewig. Und ich habe mich gefragt, woher wussten die das eigentlich? Woher wussten die im Alten Testament, dass Gott gnädig ist? Ich möchte euch gerne mitnehmen auf diesem Weg von Gottes Gnade und damit mit auf einem Weg zu einem zentralen Wesenszug unseres Gottes. Er ist gnädig. Das ist eine Wahrheit, die uns offenbart wird. Die können wir wissen. Wir können die auch theoretisch wissen, wenn wir das Neue Testament kennen, das Evangelium. Aber vor allem braucht es auch seine Offenbarung. Offensichtlich hatten einige Menschen auch im Alten Testament diese Offenbarung. Unabhängig von Jesus. Das ist es aber, was uns tief in ihm gründet. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas weiß oder ob ich etwas erkannt habe. Also, woher wussten die das im Alten Testament? Woher wussten die, dass Gott gnädig ist? Ich weiß nicht, an was für Geschichten ihr so denkt, wenn ihr Altes Testament hört. Vielleicht Erinnert ihr euch an Kindergottesdienst, so David und Goliath, Jona und der Wal, Josef und seine Brüder? Wer diese Geschichten aber genauer kennt, weiß auch, dass das nicht nur happy-clappy ist. Und vielleicht denken wir auch vor allem an Geschichten, wo es um Bestrafung geht, wo es irgendwie auch ein bisschen brutaler zugeht. Da sind ziemlich viele Kriegsgeschichten im Alten Testament. Mir fällt zum Beispiel Noah ein, auch eine nette Geschichte für den Kindergottesdienst, aber es ist einfach so, dass Gott die ganze Menschheit mit einer Flut auslöscht, außer ein paar Ausnahmen. Oder mir fällt dann die Zeit der Richter und der Könige ein. Wenn sich das Volk gut und Gott treu gegenüber verhält, dann geht es ihnen auch gut. Aber wenn sie es nicht machen, dann lässt Gott die Feinde das Land überrennen. Ich denke da auch an die Spaltung Israels. Israels, das Volk Gottes, hat das Land eingenommen, aber kriegt es alles irgendwie nicht so gebacken. Und dann spaltet sich das Volk auch noch in zwei Reiche. Und es endet mit der Zerstörung ihrer Hauptstadt, Jerusalem. Wo ist dann noch die Verheißung Gottes? In dem Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems denke ich auch an einen besonderen Mann Gottes, an Jeremia. Er wird oft der leidende Prophet genannt. Jeremia war ein Mann Gottes, der ziemlich viel erleiden musste, nur weil er Gottes Wort gesagt hat. Er musste immer wieder Leuten schlechte Botschaft bringen, musste immer wieder sagen, das dürft ihr nicht und das macht Gott, wenn ihr und so. Als Folge davon wurde er verfolgt, er wurde verschleppt, er wurde weggesperrt. Er musste einiges auf sich nehmen. Und schließlich musste er auch mit ansehen, wie sein eigenes Volk, das er ja gewarnt hatte, die Zerstörung Jerusalems mitbekommt. Ich könnte jetzt mit solchen Beispielen weitermachen, dass irgendwie viel Gewalt, viel Krieg, und da kann man sich fragen, wie kann das eigentlich Gnade sein? Wie kann das mit Gottes Wesenszug, der gnädig ist, zusammenkommen? Das klingt eigentlich mehr nach gnadenloser Gerechtigkeit, wenn überhaupt. Vielleicht sogar nach Willkür oder unverhältnismäßige Bestrafung. Ihr Lieben, aber es war ausgerechnet Jeremia. Jeremia, der so sehr unter seinem Auftrag litt, der ein sehr interessantes Gebet aufgeschrieben hat. Jeremia als leidender Mann Gottes ist bekannt für seine Klagelieder. Und er hat in diesen Klageliedern all das aufgeschrieben, all seine Gebete, all die Vorwürfe, die er Gott gemacht hat, all das Ringen. Und dann lesen wir in Klagelieder 3. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Wie kann er das eigentlich sagen? Die ganzen Verse davor klagt er Gott an. Gott, wie kannst du mir das antun? Du ummauerst mich. Du umgibst mich mit Gift, du hast mich in der Finsternis gelassen, du hast meine Seele verstoßen, meine Hoffnung ist verloren. All das kommt davor. Und irgendwie kommt da ein Wandel rein. Jeremia sagt, ich will mir das in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Irgendetwas wusste Jeremia. In all diesen Anklagen, in all diesen Vorwürfen, irgendwas wusste er. Und das ist auch nicht das einzige Beispiel des Alten Testaments. Ich erinnere nochmal an Psalm 118. Seine Gnade währt ewig. Dann war da noch ein anderer Mann Gottes, der auch mit ins Exil verschleppt wurde, also sehr unter diesem Ganzen gelitten hat, Nehemia. Und er sagt,
hallo, ist jetzt wieder da? Okay. Nehemia sagt, du bist ein Gott, der vergibt, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Auch mit diesen Beispielen könnte ich weitermachen. Es gibt diese Erkenntnis, Gott ist gnädig. Die gab es im Alten Testament und die gibt es schon, seit Gott seine Geschichte mit uns Menschen angefangen hat. Das ist ein tiefes Wissen, dass dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ein gnädiger Gott ist. Das ist ein Wissen, das einzelnen Menschen im Lauf der Geschichte immer wieder offenbart wurde. Und auch ein Wissen, eine Erkenntnis, die uns offenbart werden muss. Wir brauchen Erkenntnis. Ich kann das Evangelium kennen, ich kann wissen, was Gott für uns am Kreuz getan hat. Ich kann wissen, dass er mich dadurch befreit hat. Aber es ist ein Unterschied, wenn mir das in einer Begegnung mit Gott offenbart wird. In einem zweiten Punkt möchte ich mit euch ganz kurz ein Beispiel anschauen, wie jemand eine Offenbarung von Gottes Gnade hat. Ein Mann des Alten Testaments, Mose. Wir haben eben einen Abschnitt aus seiner Geschichte gehört. Mose bittet Gott, dass er sein Angesicht sehen darf. Und da wir uns noch im Alten Testament befinden, der Zugang zu Gott ist noch nicht so ganz einfach, sagt Gott, du kannst mich nicht sehen. Wenn du mein Angesicht siehst, wirst du sterben. Weil Altes Testament. Und trotzdem passiert ja etwas in dieser Geschichte. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass Gott berührt ist von dieser Anfrage. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wisst ihr, in Mose zeigt sich, was Gott von seinem Volk immer wollte. Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft. Und Liebe gipfelt in Erkenntnis. Es geht nicht darum, etwas Bestimmtes zu tun, um diese Liebe zu beweisen. Es geht nicht darum, ein ganz bestimmtes Gefühl zu haben, sondern es geht um echte Erkenntnis. Und das war etwas, was Mose begriffen hat. Das Volk hat das über viele hundert Jahre nicht begriffen. Sie haben sich dann an die Gebote gehalten, so gut es ging. Und sie wollten so ihre Liebe zeigen, indem sie irgendwie gehorsam sind. Aber ihr Herz war ganz weit weg von Gott. Mose ist einen weiten Weg gegangen, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Er war weggelaufen, er wollte seine Berufung nicht annehmen. Und ich stelle mir Mose als einen sehr temperamentvollen Menschen vor, wenn ich so seine Geschichte lese. War auch nicht so ganz einfach, aber irgendwann hat es Klick gemacht. Und er hat nicht mehr losgelassen. Er hat mit Gott gehadert, er hat mit ihm gerungen, er hat sogar diskutiert, aber immer mehr hat Mose begriffen, dass Gott alles ist. Anfang und Ende. Er ist der Gott, der Wunder tut, der Gott, der rettet. Und jetzt will Mose mehr. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wart ihr schon mal verliebt? Wahrscheinlich. Wenn wir uns in jemanden verlieben oder verliebt haben, ist doch das, wonach wir uns sehnen, diese Person kennenzulernen. Wir wollen wissen, wer sie ist, was sie macht, was sie mag, was sie nicht so gerne mag, womit sie ihre Zeit verbringt. Und ich glaube, ein bisschen geht's Mose so. Das will Mose. Er sehnt sich danach, Gott noch mehr zu kennen. Er hat ganz viel gesehen, was Gott getan hat. Aber er merkt auch, dass Gott noch mehr ist, als er tut. Er ist der Ich Bin. Und diesen Ich Bin will Gott sehen und kennenlernen. Gott sagt Mose zwar, dass er ihn nicht sehen kann, aber diese Bitte berührt Gottes Herz. Er blockt ihn nicht ab, sondern kommt ihm entgegen. Er nennt ihn dann einen Ort, wo er sich hinstellen kann, in der Felsspalte, und Gott will da vorbeiziehen. Er wird seine Hand über Mose halten und dann im richtigen Moment zieht er die Hand weg, damit Mose sehen kann, hinter Gott hersehen darf. Und was dann passiert, ist für mich einer der schönsten Momente der Bibel. Ich stelle mir vor, wie Mose erwartungsvoll in dieser Felsspalte steht. Vielleicht spürt er schon etwas irgendwie von Gottes Gegenwart. Ich stelle mir das auch nicht ganz unspektakulär vor, wenn Gott irgendwie direkt da ist. Er spürt es und plötzlich öffnen sich seine Augen. Und er ist überwältigt von dieser Schönheit. Überwältigt von dieser Gnade, die er sehen darf. Herr, Herr Gott, du bist reich an Barmherzigkeit und Gnade, unendlich geduldig und voller Güte und Treue. Tausende lässt du deine Güte erfahren, du vergibst Schuld. Dieses Lob bricht sich Bahn. Ich glaube, Mose kann gar nicht anders. Es trifft ihn in jeder Faser seines Seins. Gott ist gut. Er ist treu. Er ist gnädig. Er ist barmherzig. Und Mose weiß, nur dieser ist der einzig wahre Gott, der Gott, dem zu folgen sich lohnt. Ihm zu folgen, diesen Gott mit sich zu haben, ist das Einzige, was Sinn macht im Leben. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört, aber ich merke bei mir eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht danach, Gott so zu kennen. Das ist ein Beispiel von einem großartigen Mann Gottes, und so wie das bei Mose gelaufen ist, muss es nicht bei jedem laufen und ist es auch nicht bei jedem gelaufen. Aber das ist ein Beispiel, das uns ermutigen will. Mal ganz im Ernst, habt ihr das schon mal gebetet? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott, offenbare dich mir. Und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Unser Gott ist ein Gott, der sich offenbaren will und der sich offenbart. Die Menschen des Alten Testaments, wie sollten sie sonst wissen, dass Gott gnädig ist, dass er treu ist, dass er barmherzig ist? Gott zeigt sich, er gibt sich zu erkennen und er hat sich immer schon gezeigt. Ich bin überzeugt, Gott möchte jedem von uns persönlich begegnen. Er möchte vor uns herziehen. Und wir dürfen sehen, wie groß, wie gnädig, wie treu, wie liebevoll er ist. Ich hatte am Anfang gesagt, wenn wir Gottes Gnade beschreiben wollen, dann fällt uns vielleicht zuerst das ein, was Gott in Jesus Christus getan hat. Jesus Christus ist das wahre Abbild des himmlischen Vaters. In ihm sehen wir Gnade und Liebe pur. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, er hat unsere Freiheit erkauft. Gott offenbart sich. Und Gott offenbart sich, und das ist jetzt mal der dritte Punkt, erst einmal im Großen und Ganzen. Gott offenbart sich im Großen Ganzen. Er offenbart sich im Großen Ganzen der Menschheitsgeschichte. Er offenbart sich, indem er selbst Mensch wird. Und das ist die schönste Offenbarung, die wir haben von Gott. Jesus selbst, in seinen Augen sehen wir sein Herz, seine Treue, seine Gnade. Das ist diese Art von Offenbarung. Gott tut etwas, greift ein.
Die gab es auch schon im Alten Testament vor Jesus. Als Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat, und dann hat er die Plagen geschickt, damit die Ägypter das Volk ziehen lassen, Gott teilt das Meer und lässt so sein Volk in die Freiheit. Das ist das Erlösungswerk des Alten Testaments. Und seit über 5000 Jahren erinnert sich das Volk Gottes an dieses Ereignis, an das Passafest, dass sie in die Freiheit gegangen sind. Gott offenbart sich durch das, was er in der Geschichte tut. Deswegen feiern wir Ostern und Karfreitag und Weihnachten. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir Gottes Herz kennenlernen können, indem wir auf seine Taten schauen und uns dabei erinnern, uns berühren lassen. Und manchmal gibt es dann so Momente, wenn wir uns an diese Taten erinnern, die sind dann wie in unser Herz geschrieben. Vielleicht geht euch das schon mal so in der Passionszeit oder in, keine Ahnung, Karfreitag, Ostern oder Weihnachten, dass ihr mal so einen Moment hattet, wo ihr dachtet, ach, das ist Gott. Weil wir uns daran erinnern, was er getan hat für uns. Und wenn das dann so durch unser Herz geht, dann merken wir, da ist gerade so etwas wie ein Erkennen passiert. Und das Erkennen ist mehr, als dass ich über was Bescheid weiß. Ich kann das Evangelium kennen, ich kann wissen, was Gott getan hat, aber ohne dass ich es erkannt habe, ohne dass sich Gott mir selbst offenbart, ist das eben nur trockenes Wissen. Ihr Lieben, wir brauchen Erkenntnis. Und Gott offenbart sich im großen Ganzen der Geschichte. Aber er offenbart sich auch und besonders im stillen Kämmerlein. In dieser Szene hatte Mose mit Gott eigentlich über was ganz anderes geredet. Eigentlich ging es um das Übliche. Das Volk ist stur, hat wenig Vertrauen in Gott. Mose tritt ein für das Volk, bittet Gott. Und während dieses Gesprächs mit Gott merkt Mose, dass auch wenn er schon Gottes Herrlichkeit gesehen hat, in all dem, was Gott getan hat, er war ja vorn dabei, als das Meer geteilt wurde, also wirklich erste Reihe. Er war derjenige, der den Stab gehoben hat, und er hat gesehen, was Gott getan hat, und darin hat er Gottes Herrlichkeit auch schon gesehen. Auch wenn Mose diese Erkenntnis hatte, wusste er, da ist noch mehr. Und es ist genau diese Zweisamkeit, die Mose mit Gott hat. Da ist kein anderer dabei, nur er und Gott. Ich musste dabei an Jesus denken, der sagt, wir sollen nicht beten, um gesehen zu werden, sondern wir sollen dafür in unsere Kammer gehen und die Tür schließen, die Zweisamkeit suchen. Gott ist im Verborgenen und er sieht in das Verborgene. Er möchte uns im Verborgenen begegnen. Da, wo uns keiner sieht, nur Gott und ich. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Berge dich bei ihm. In dem Psalm wird ganz oft dieses Bild benutzt. Unter dem Schatten seiner Flügel sein. Sich bergen. Auch David ist regelmäßig in den Tempel Gottes gegangen, um Gottes Angesicht zu suchen. Da war auch kein anderer dabei. Und wir wissen von Jesus, wie er regelmäßig die Zweisamkeit gesucht hat. Er ist auf einen Berg gegangen, um allein zu sein mit Gott. Dabei versteht mich nicht falsch, es ist gut, Gott im großen Ganzen zu erkennen, in dem, was er für uns getan hat. Aber das schließt nicht aus, ihm im stillen Kämmerlein zu entdecken. In Sprüche heißt es, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Es liegt so viel Schönheit darin, Gott zu erforschen. Ich möchte euch ermutigen, ihn zu suchen, ihn zu bitten, sich zu offenbaren. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun, ohne eine bestimmte Frage an Gott zu richten, ohne ein bestimmtes Problem ihm zu nennen. Wir sind ganz schnell dabei, ihm unsere Bitten vorzulegen, was wir uns wünschen und was wir gerne hätten, unsere Probleme, unsere Fragen. Das ist auch voll in Ordnung. Das will Gott ja, dass wir das zu ihm bringen. Er will sich um all das kümmern, aber er ist auch der Vater, der Freund, der Erlöser, der König der Könige, zu dem ich eine Beziehung haben darf. Er ist die Liebe meines Lebens. Ich will ihn kennen, ich will wissen, wer er ist. Ich freue mich darüber, wenn ich sehe, was er getan hat, was er in meinem Leben tut. Aber ich will auch wissen, wer der große Ich Bin ist. Ich will sein Herz kennen. Gott zeigt sich im Verborgenen und ich möchte euch ermutigen, ihn im Verborgenen zu suchen. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Im Lauf der Geschichte und im Lauf der Geschichte der Bibel gab es immer wieder Menschen, die Gott erkannt haben. Menschen wurden von Jesus geheilt und sie haben in seinen Taten Gottes Herz erkannt. Sie haben in Jesu Augen gesehen und wussten, er ist die pure Liebe, reine Gnade. Aber auch vor Jesus sind Menschen Gott begegnet. Sie durften einen Blick in sein Herz erhaschen und waren überwältigt von dieser Gnade. Du bist reich an Barmherzigkeit und Gnade, unendlich geduldig, voller Güte und Treue. Unser Gott ist gnädig. Er ist gut und er ist so viel besser, als wir uns das vorstellen können. Und diese Erkenntnis verändert uns, sie gründet uns. Das ist keine Erkenntnis, die in unserem Verstand bleibt oder die sich kurze Zeit nett anfühlt, sondern sie dringt in jeder Faser unseres Seins. Diese Erkenntnis, diese Offenbarung von Gottes Herz bietet er uns an. Und deswegen lasst uns sein Angesicht suchen. Lasst uns ihn bitten, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Und Gott, so bitten wir dich, hilf uns, uns nach diesem Licht auszustrecken, nach deiner Herrlichkeit, nach Offenbarung, nach Erkenntnis von dir und gründe uns darin. Gründe uns in ganz neuer Erkenntnis davon, wer du bist. Amen.
Jesus, leuchte uns mit Gnade und Wahrheit.
An dieser Stelle möchte ich auf ein paar Dinge hinweisen. Einmal ist gleich um 22:45 der nächste Kindergottesdienst wieder online. Also herzliche Einladung, da einzuschalten. Nächsten Sonntag ist hier um 10 Uhr Erntedankgottesdienst, also am 3.10. Und es können noch Erntegaben am Freitag davor, am 1. Oktober, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr hier in der Nikolaikirche abgegeben werden. Und die werden dann am Sonntag nach dem Gottesdienst gegen eine Spende abgegeben. Ja, wie auch immer. Ich glaube, ihr kennt die Tradition noch mehr als ich. Okay. Also danke schon mal für eure Spenden. Dann erst am nächsten Sonntag, für wen jetzt dieser Erntedankgottesdienst nichts ist, auch der Motorradgottesdienst um 11 Uhr in Schwenke. Auch dazu herzliche Einladung. Und dann auch schon mal die Info an euch, nächstes Wochenende findet auch die Katechumenenfreizeit statt, also vom 1. bis 3. Oktober. Gerne könnt ihr dafür beten, dass das alles klappt und gut wird und die Jungs und Mädels Spaß haben und was mitnehmen. Die Kollekte ist heute bestimmt für besondere Aufgaben von evangelischen Schulen in der Westfälischen Kirche. Also damit können besondere Projekte unterstützt werden. Das ist der rote Beutel. Und der grüne Beutel ist bestimmt für die Lern- und Lebenshilfe Masipumolele. Also auch da herzliche Einladung zu geben. Wir erheben uns. Aus unserer Gemeinde verstarb Erna Eckhardt, geborene Mohn, im Alter von 94 Jahren. Lasst uns für uns und andere beten. Herr unser Gott, wir bitten dich für die Familie Eckhardt. Du weißt, wie schwer es ist, wenn plötzlich eine Lücke entsteht, die sich nicht einfach füllen lässt. Wir bitten dich, dass du ihnen in dieser Zeit nahe bist, dass du ihnen Trost schenkst, wie nur du ihn schenken kannst. Sei du ganz nah bei ihm. Himmlischer Vater, du bist der gute Vater, du bist der Gott der Treue, du bist gnädig und barmherzig. Und wir bitten dich, dass wir das in unserem Leben erkennen. Wir bitten dich, dass du uns Begegnung mit dir schenkst. Persönliche Begegnung, die tief in unser Herz schreiben, wer du bist. Und dass dir nachzufolgen das Einzige ist, was unserem Leben Sinn und Erfüllung gibt. Schenk uns Offenbarung davon, wer du bist. Herr Jesus Christus, wir bitten dich auch für unsere Gemeinde, wir bitten dich für unsere Leitung, dass du sie mit Weisheit ausrüstest. Und wir legen dir auch die Katechumenenfreizeit hin nächste Woche, dass du deine Hand über uns hältst und dass du auch den Jugendlichen eine Begegnung mit dir schenkst. Herr unser Gott, wir bitten dich auch für die Wahlen heute. Wir brauchen dich so sehr in unserem Land. Wir bitten dich, dass auch da Erkenntnis und Offenbarung passiert. Lass deinen Willen geschehen. Sende du Menschen aus, die auf deinen Wegen folgen und setz in der Leitung unseres Landes auch Menschen ein, die ein dienendes Herz haben. Weiter beten wir, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Vom Nachspiel dürft ihr euch gerne raustragen lassen. Einen schönen Sonntag.